Es wird aber so sein, dass die Kontakte nach außen auf ein Minimum reduziert werden. Also die Möglichkeit, mit Interviews zum Beispiel seitens von Agenturen oder TV-Teams dürfte sich auf null beziehen. Kontakt nach außen auf ein Minimum beschränkt und Kontakt untereinander. Es wird auch wohl so aussehen, dass sie in Einzelzimmern untergebracht sind und auch dort bleiben müssen.
Insgesamt die Betreuung der Rückkehrer dort übernehmen. Was die Lokalität da in Germersheim anbetrifft, da kann vielleicht der Kollege vom BMVG in der Tat da was zu sagen.
Ja, sehr gerne. Also die Untergrundsituation ist so, dass wir vorbereitet haben, die Menschen, die uns dann dort erreichen, in einem Unterkunftsgebäude unterzubringen, das erst kürzlich grundsaniert wurde. Es ist sozusagen ein Erstbezug. Es handelt sich um Einzelstuben mit einer Nasszelle. Und insofern ist das zwar kein Hotelstandard, aber doch schon für Truppenverhältnisse ein gehobener Standard. Und damit schaffen wir gute Voraussetzungen für die Aufnahme.
Liebe Hörer, hier sind Thilo
und Tyler.
Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung.
Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst.
Aber wie ihr uns unterstützen könnt
oder sogar Produzenten werdet,
erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung.
Und jetzt geht's weiter.
So, ist das eine Sache? Was müssen diese Menschen da jetzt beachten? Also dürfen nicht nach draußen gehen, aber haben die da Internet, haben die da Verbindungen?
WLAN ist ein klassisches Thema für die Bundesmitglieder, aber alles andere war nicht. Was die dürfen und machen dort, regeln in der Tat die Behörden vor Ort. Ist das so, dass diese Unterbringung ja schon einen klaren Zweck verfolgt, zum Schutz derjenigen, die zurückkehren, aber auch zum Schutz des Umfeldes und der Gesamtbevölkerung. Werden wir dort für die Zeit der Inkubation 14 Tage untergebracht. Das heißt, es gibt der Kontakt nach draußen wird auch auf ein Minimum beschränkt und es wird auch so sein, dass sich die Rückkehrer auf ihren Stuben aufhalten müssen. Die Familien werden natürlich nicht auseinandergerissen, aber es ist jetzt kein Wohlfühlurlaub.
Zu WLAN vielleicht ergänzend, bei der Luftwaffe handelt es sich um eine technische Truppengattung und deswegen ist ein WLAN natürlich vorhanden. Wir lassen derzeit allerdings prüfen, wie die Abdeckung konkret an dem Gebäude ist. Da steuern wir dann gegebenenfalls nach.
Herr Kollege, bitte.
Mir geht es um die Personen, die ausgeflogen werden und die Personen, die vielleicht nicht ausgeflogen werden. Wie viele Personen werden denn womöglich in China zurückbleiben, weil sie eben die Bedingungen nicht erfüllen, die eben für die Teilnahme an dem Rückflug gegeben sein müssen? Es geht ja um deutsche Staatsbürger. Wie ist es jetzt zum Beispiel mit Angehörigen, wenn das ein deutscher Staatsbürger ist mit einer Ehefrau ohne deutsche Staatsangehörigkeit? Das wäre jetzt meine erste Frage zu dem Thema.
Also die genaue Zahl der Teilnehmer an der Rückholung werden wir Ihnen erst sagen können, unmittelbar bevor die Maschine fliegt. Denn es gibt eine freiwillige Aktion und jeder kann sich bis zur letzten Minute letztlich entscheiden, daran nicht teilzunehmen. Es ist so, dass wir ungefähr 90 deutsche Staatsangehörige haben in der Region, die grundsätzlich erfasst sind und erfasst sind auch deren enge Familienangehörige, auch wenn sie keine deutsche Staatsangehörigkeit haben. Das heißt, wir haben insgesamt eine Personengruppe, die grundsätzlich Interesse bekundet hat von über 100 Deutschen und deren Angehörigen. Wie gesagt, die genaue Zahl werden wir Ihnen erst in letzter Minute tatsächlich sagen können. Was die Bedingungen angeht, die Sie ansprechen, grundsätzlich ist es natürlich so, dass diese Rückholaktion nur für Personen vorgesehen ist, die nicht erkrankt sind. Es gibt aber nach unserem Kenntnisstand bisher auch keine Verdachtsfälle unter den Deutschen vor Ort, sodass im Moment nicht absehbar wäre, dass jemand, der sich freiwillig zu dieser Teilnahme entscheidet, dort nicht teilnehmen könnte. Wenn sich das noch ändern sollte, dann ist es auch nach wie vor so, dass ein Konsulatteam der Deutschen Botschaft Peking in Wuhan vor Ort ist und sich dort auch nach wie vor nach dem Abflug um die deutschen Staatsangehörigen zu kümmern. Das Konsulatteam ist jetzt auch nochmal aufgestockt worden, auf insgesamt 8 Personen, die sich natürlich vor allem heute Abend, heute Nacht um die Ausreisemaßnahmen kümmern, aber die auch danach zur Verfügung stehen, um, wenn der Bedarf besteht, den Deutschen da vor Ort noch zur Verfügung zu stehen.
Die Nachfrage, wenn ich darf, dass die Bedingung, dass nur noch nicht erkrankt oder nicht erkrankt oder noch nicht erkrankt ausgeflogen werden dürfen. Ist diese Bedingung auf Wunsch der chinesischen Behörden zustande gekommen oder kommt das von den deutschen Behörden? Und dann nochmal die Nachfrage nach den Angehörigen. Angehörigen dürfen auch, oder wenn sie keine Deutschen sind.
Also es war von Anfang an die Planungsgrundlage, dass die Evakuierung auf nicht erkrankte Personen abzielt, weil man mit Erkrankten für Erkrankte natürlich als andere Maßnahmen treffen müsste, was den Transport angeht. Deswegen war von vornherein und auch, wie gesagt, hinsichtlich der Maßgabe, dass bisher ja gar keine Verdachtsfälle unter Deutschen bekannt sind, ist eben die Planung auf den Personenkreis der Nicht-Erkrankten von Anfang an ausgerichtet gewesen. Entschuldigung, jetzt habe ich bezweifelt.
Die Angehörigen, also deutscher Mann, chinesische Frau.
Die Kernfamilie, das heißt Deutsche mit. Genau. Das bedeutet in der Regel Ehegatten. Und Kinder.
Weitere Fragen zu diesem Komplex? Herr Jessen?
Können wir das auf die Situation in Deutschland erweitern? Gut. Es geht dann vermutlich ans Gesundheitsministerium. Es gab aus Ärztesicht Kritik oder Besorgnis, dass deutsche Krankenhäuser nicht genügend vorbereitet seien auf weitere Verdachts- oder Infektionsfälle, zu wenig Boxen und so weiter. Kennen Sie die Zahlen? Können Sie das bestätigen? Wird da irgendetwas getan, um, wenn es so ist, die Situation zu verbessern?
Also, es ist halt die Frage, worauf man vorbereitet ist. So wie sich die Lage momentan darstellt, sind wir sehr wohl darauf vorbereitet. Wir haben 5 Fälle von Menschen, die infiziert sind. Die sind isoliert, die werden behandelt. Herr Spahn hat dazu gesagt, er hätte nicht den Eindruck, dass das deutsche Gesundheitswesen mit der Behandlung dieser 5 Menschen überfordert sei. Die Quarantäne muss man ja, wenn man Verdachtsfälle hat oder wenn man Verdachtsfälle hat, muss man ja eine Quarantäne nicht zentral machen, immer wie in diesem Fall. Das war halt der Logistik auch ein bisschen geschuldet. Und von daher gehen wir schon davon aus, dass das deutsche Gesundheitswesen sehr wohl vorbereitet ist. Außerdem müssen Sie sehen, dass Sie keine Sonderisolierstationen brauchen. Nach allem, was wir wissen über das Virus, über die Gefahr, über die Ansteckungsgefahr, sondern einfache Isolierstationen, und die hat letztendlich jedes Krankenhaus mit einer Intensivstation.
Herr Bockracher, nochmal bitte.
Ja, es gibt aus Frankreich Berichte, wonach wohl die Chinesen Bedingungen dafür gestellt haben, politische Bedingungen, dass französische Staatsbürger ausgeflogen werden dürfen. Gibt es irgendwelche politischen Bedingungen dafür, die der deutschen Regierung gestellt worden sind, von der chinesischen Regierung oder sonstigen Behörden, dass diese Ausflüge stattfinden dürfen, oder ist das einfach komplett bedingungslos?
Nein, es hat keine politischen Bedingungen in irgendeiner Form gegeben. Ich kann Ihnen sagen, dass auf dem Flugzeug, das zur Evakuierung eingesetzt wird, auf dem Hinweg medizinische Verbrauchsgüter transportiert werden, die den chinesischen Behörden dort übergeben werden. Da geht es konkret um 10.000 Schutzanzüge, weil der Bedarf und der Verbrauch an solchen Gütern in China natürlich derzeit besonders hoch ist. Aber es hat zu keinem Zeitpunkt politische Bedingungen gegeben für diese Zustimmung.
So. kurze Nachfrage. Warum ist es überhaupt nötig, dass es ein Flugzeug der Luftwaffe ist und kein normales Passagierflugzeug, wie es nach meiner Kenntnis jetzt andere Länder handhaben?
Ich glaube, es ist schlicht so, dass die Luftwaffe für die Bundesregierung diese Fähigkeit vorhält und dass sie deswegen auch genutzt wird.
Herr Kollege, bitte.
Ich habe noch eine Frage an Herrn Kautz. Es gab vorhin ein Tonproblem, dass Herr Patten draußen nichts hört, weil ich kann auch noch zu spät. Jetzt haben Sie das schon zur Unterbringung gesagt in Germersheim, ne? Oder können Sie das nochmal ausführen, wie das genau aussehen soll, ob die Familien da
Also nochmal, in der Ausbildungskaserne der Luftwaffe werden die Rückkehrer zentral untergebracht für 2 Wochen, so lange wie die Inkubationszeit dauert. Die genauen Details regeln und ordnen die Behörden vor Ort an. Es wird aber so sein, dass die Kontakte nach außen auf ein Minimum reduziert werden, also die Möglichkeit mit Interviews zum Beispiel seitens von Agenturen oder TV-Teams dürfte sich auf null beziehen. Also Kontakt nach außen auf ein Minimum beschränkt und Kontakt untereinander. Es wird auch wohl so aussehen, dass sie in Einzelzimmern untergebracht sind und auch dort bleiben müssen.
Dann Herr Jordan, bitte.
Ja, meine eine Frage hat sich jetzt erledigt, aber falls Sie das nicht auch schon beantwortet haben, könnten Sie nochmal darlegen, warum diese ganzen Maßnahmen hier doch relativ einschneidend sind, unternommen werden, obwohl der Virus ja nach allem, was man jetzt weiß, viel weniger bedrohlich ist als andere Viren, auch Coronaviren, die schon in Deutschland stattfinden.
Das ist eine berechtigte Frage, aber es ist ja auch ein besonderer Fall, dass wir die Leute aus den Infektionsgebieten nach Deutschland holen und dann haben wir auch als Staat eine besondere Verantwortung gegenüber diesen Menschen und auch gegenüber ihrem Umfeld, das vernünftig zu regeln. Also wir halten das für eine Vorsichtsmaßnahme, aber für eine angemessene und notwendige Vorsichtsmaßnahme.
Weitere Fragen zu diesem Komplex? Das ist nicht der Fall. Herzlichen Dank. Dann soll es um Syrien gehen. Herr Seibert, bitte.
Ja, guten Tag erstmal auch von mir. Wir alle hören ja die Nachrichten regelmäßig über die Offensive des syrischen Regimes und seiner Verbündeten in der Region Idlib, über die schonungslose und brutale Art, wie diese Offensive durchgeführt wird, auch über Luftangriffe, auch gegen die Zivilbevölkerung. Wir hören immer wieder von getöteten Zivilisten. Das sind bestürzende Nachrichten. Schon jetzt ist die humanitäre Lage so katastrophal, dass die Mehrheit der rund 3 Millionen Menschen dort auf humanitäre Hilfe angewiesen ist. Über 1 Million Binnenvertriebene allein in der Region Idlib. Und in den letzten Wochen ist es dann zu Hunderttausenden neuen Vertreibungen gekommen. Und gerade jetzt vor dem Hintergrund der aktuellen Wetterbedingungen muss die Situation der geflohenen Menschen rund um Idlib dringend verbessert werden. Die Bundeskanzlerin hat bei ihrem Besuch kürzlich beim türkischen Staatspräsidenten in Istanbul Unterstützung zugesagt, um das Leid der Menschen in Idlib zu verringern. Und zu diesem Zweck wird das Auswärtige Amt jetzt zusätzliche Mittel bereitstellen, über die Herr Burger Ihnen berichtet.
Ja, das Auswärtige Amt wird die Bemühungen des türkischen Roten Halbmonds zur Bereitstellung von Notunterkünften für die Vertriebenen in der Provinz Idlib mit zusätzlichen 25 Millionen Euro unterstützen. Deutschland ist einer der größten Geber in der Syrien-Krise. Im Jahr 2020 haben wir schon jetzt knapp 28 Millionen Euro für den Schutz der Zivilbevölkerung und die Versorgung von vertriebenen Personen in Nordwestsyrien bereitgestellt.
Gibt es Fragen dazu? Das ist nicht der Fall. Dann Herr Jessen.
Kann man das oder wie ist zu verhindern, dass die notwendige humanitäre Hilfe, die an den türkischen Roten Halbmond geht, in irgendeiner Weise vermischt wird oder dazu verwendet wird, türkische Invasionen insgesamt in Nordsyrien sozusagen zu verwischen oder zu überlagern. Man könnte ja auf den Gedanken kommen, dass die türkische Regierung so etwas probiert.
Ja, die Bundesregierung stellt Mittel für Maßnahmen der humanitären Hilfe ausschließlich humanitären Organisationen zur Verfügung, die eine zweckgemäße Verwendung der Mittel zum Wohl und zum Schutz von Zivilisten sicherstellen und darüber auch Bericht erstatten müssen. Also Organisationen, die den humanitären Prinzipien verpflichtet sind. Das bedeutet, dass Hilfe ausschließlich nach dem humanitären Bedarf und nicht nach politischen Kriterien geleistet wird.
Das bedeutet, Nachfrage, dass die Bundesregierung, wenn sie diese humanitäre Hilfe leistet, auch finanziell leistet, dass sie damit nicht ihre Kritik an türkische Invasionen entlang in Nordsyrien zurücknimmt oder abmildert.
Wie gesagt, humanitäre Hilfe wird ausschließlich nach humanitären Kriterien geleistet, auch in Ländern, in denen Konflikte herrschen, wo wir eine oder mehrere der Konfliktparteien heftig kritisieren, entbindet das die internationale Gemeinschaft nicht von der Verantwortung für das Wohl der Zivilbevölkerung, wo wir in der Lage sind zu helfen.
Dann schauen wir auf die Termine der Kanzlerin.
Ja, los geht's am Montag, den 3. Februar. Die Kanzlerin wird sich, das hatte ich hier ja schon mal grob angekündigt, mit Vertretern der Lebensmittelwirtschaft, Handel sowie Industrie treffen. Bei diesem Treffen im Bundeskanzleramt wird auch der Chef des Kanzleramts, der Wirtschaftsminister und die Landwirtschaftsministerin teilnehmen. Es geht um 10 Uhr los im Bundeskanzleramt. Es wird zunächst ein Eingangsstatement der Bundeskanzlerin geben. Das Gespräch dient dem Austausch. Das Gespräch soll sich im Wesentlichen mit Fragen der fairen Ausgestaltung der Wertschöpfungskette für landwirtschaftliche Produkte beschäftigen. Wie lassen sich am Markt für Lebensmittel, die in guter Qualität und von hohem Standard sind, auch angemessene Preise erzielen? Die Bundeskanzlerin hatte ja Ende des vergangenen Jahres einen Landwirtschaftsdialog mit Vertretern der Landwirte durchgeführt, hatte das schon angekündigt, dass sie nun in einem zweiten Schritt und um das Bild zu komplettieren, sich auch mit Handel und Industrie in der Lebensmittelwirtschaft treffen will. Und genau das findet nun also statt. Am Montagmittag dann gegen 12.30 Uhr empfängt die Kanzlerin dann den österreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz. Es wird ein gemeinsames Arbeitsmittagessen geben und im Anschluss daran gegen 13.30 Uhr eine gemeinsame Pressekonferenz. Und am Abend des Montags kommt der noch ziemlich neue argentinische Staatspräsident Alberto Fernandez zum Besuch ins Kanzleramt. Da ist es so, dass es vor dem Gespräch Pressestatements geben wird und dann ein gemeinsames Abendessen mit Themen bilaterale Beziehungen, wirtschaftliche und politische Beziehungen, die Lage in der Region. Am Mittwoch um 9.30 Uhr, wie üblich, das Bundeskabinett unter Leitung der Kanzlerin. Und dann am Mittwoch, und zwar geht das bis zum frühen Samstag, wird sie zu einer Reise nach Afrika aufbrechen. Die Ziele sind Südafrika und Angola. Begleitet wird sie dabei von einer Wirtschaftsdelegation und auch von Journalisten. In Pretoria, das ist die erste Station, wird sie am Donnerstag, dem 6. Februar, dann von dem südafrikanischen Staatspräsidenten Cyril Ramaphosa mit militärischen Ehren empfangen. Es gibt ein Gespräch der beiden, anschließend eine Begegnung mit der Presse. Und dann gibt es weitere Termine in Südafrika, Teilnahme an einem Business Roundtable mit Unternehmern und Wirtschaftsvertretern aus beiden Ländern. Die Bundeskanzlerin wird den Future Africa Campus der Universität Pretoria besuchen und dort mit Studenten zu einem Austausch zusammenkommen. Südafrika, das kann man bei der Gelegenheit noch einmal sagen, ist in Afrika unser wichtigster Wirtschaftspartner. Südafrika ist auf einem Kurs der Wirtschaftsreformen und ein Ziel der Reise ist auch die Unterstützung dieses Reformkurses der Regierung Ramaphosa und natürlich die weitere Intensivierung unserer Wirtschaftsbeziehungen. Am Freitag, den 7. Februar, wird die Kanzlerin dann nach Angola weiterreisen. Sie wird dort begrüßt von Staatspräsident João Manuel González Lorenzo mit militärischen Ehren. Es gibt auch dann ein Gespräch mit Präsident Lorenzo. Es wird die deutsch-angolanischen Beziehungen geben. gehen, politisch sowie wie wirtschaftlich. Es wird auch darum gehen, dass Angola eine konstruktive Rolle in der regionalen Zusammenarbeit in Westafrika spielt. Und es wird auch dort um die Unterstützung des Reformkurses der Regierung, vor allem ihres Kampfes gegen die Korruption, gehen und im Anschluss an dieses Gespräch eine Begegnung mit der Presse. Weiterer Programmpunkt, gemeinsame Eröffnung eines deutsch-angolanischen Wirtschaftsforums durch die Kanzlerin und den Präsidenten. Und es wird auch zur Unterzeichnung mehrerer Kooperationsvereinbarungen kommen. Wir werden Ihnen sehr viel mehr über diese Reise beim Briefing, das wir hier am Dienstag um 14.30 Uhr anbieten, sagen können. Das Briefing wird vorgenommen durch den außenpolitischen Berater Herrn Hecker und den wirtschaftspolitischen Berater Herrn Röller. Und damit bin ich durch die Termine durch.
Gibt es Fragen dazu? Herr Jessen.
Ja, Frage zum Food-Gipfel. Sind eigentlich auch Organisationen wie etwa Foodwatch oder so dabei? Vielleicht habe ich es überhört. Die sind ja weder Landwirte noch Handel. Und die zweite Frage, das hat Herr Lidl, glaube ich, unter anderem schon vorab gesagt, das Thema Dumpingpreise etwa würde überhaupt von Ihnen in keiner Weise diskutiert werden. Gerade dahin realisiert sich aber doch auch die Frage, fairer Preis oder nicht. Wie reagiert die Kanzlerin auf so einen, sozusagen, wie soll man das sagen, auf so einen Ausdruck des Willens, bestimmte Themen auszuklammern?
Also es wird bei dem Treffen, ich kann es nur wiederholen, um die Wertschöpfungskette gehen für landwirtschaftliche Erzeugnisse hierzulande und um den verständlichen Wunsch der Landwirtschaft und der Bauern, dass es faire Preise gibt für ihre qualitativ hochwertigen Produkte, die sie hier anbieten. Und die Kanzlerin hat oftmals gesagt, dass wenn viele Menschen, was ja gut ist, regional sich ernähren wollen, dass das natürlich dann auch nur möglich ist, wenn die regional tätigen Landwirte auch die Möglichkeit haben, dafür angemessene Preise zu erzielen. Eingeladen sind Vertreter des Lebensmittelhandels und also Lebensmitteleinzelhandels und der Unternehmen, die einen Großteil des Marktes abdecken. Und auch Vertreter der Lebensmittelindustrie. Das entspricht dem Fokus dieses Treffens.
Zusatz?
Ja, Zusatz, der zweite Punkt, wenn einzelne Teilnehmer sagen, die über das Thema Dumpingpreise, das ist nun das Gegenteil des von fairem Preis, reden wir überhaupt gar nicht erst.
Das Gespräch findet zu diesen Themen statt, die ich Ihnen genannt habe, und ich werde jetzt nicht im Vorfeld auf einzelne Äußerungen eingehen.
Herr Delsch dazu?
Nur eine technische Frage, ist da eine Presseunterrichtung geplant?
Nein, lediglich das Eingangsstatement der Bundeskanzlerin wird presseöffentlich sein. Das Gespräch dann ist sozusagen intern.
Dann hat Frau Wolf vom BMZ eine Ankündigung. Bitte schön.
Ich möchte Sie heute darüber informieren, dass der Entwicklungsminister nächste Woche von Montag bis Freitag nach Afrika aufbricht, und zwar in die folgenden drei Länder: Sudan, Nigeria und Ägypten. In Nigeria steht vor allem das Bevölkerungswachstum auf der Agenda sowie berufliche Bildung. Im Sudan wird es unter anderem auch um Genitalverstümmelung gehen, weil leider immer noch rund 90% der Frauen davon betroffen sind. Und in Ägypten ist der Fokus dann auf Energie und Wasser.
Gibt es Fragen zu dieser Afrika-Reise? Das ist nicht der Fall. Dann möchte das BMI von einer Veranstaltung von gestern berichten.
Ja, vielen Dank. Ich wollte Sie bei der Gelegenheit über eine Veranstaltung informieren, die gestern in unserem Hause stattgefunden hat. Der Bundesinnenminister hat sich gestern mit Spitzenvertretern der Nutzerorganisation des Digitalfunks für die Zuweisung der 450 Megahertz-Frequenzen an die Organisation mit Sicherheitsaufgaben ausgesprochen. Anwesend waren neben den Sicherheitsbehörden des Bundes auch Vertreter des Feuerwehrverbandes, des THW, des Malteser Hilfsdienstes, des Arbeiter-Samariter-Bundes, der Johanniter-Unfallhilfe und des Deutschen Roten Kreuzes. Es bestand ein starkes Einvernehmen darüber, dass die sogenannten Blaulichtorganisationen ein eigenes, funktionsfähiges, hochverfügbares und sicheres Digitalfunknetz zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigen. dieses eigene LTE-Netz funktioniert nämlich auch dann, wenn die kommerziellen Netze mal nicht zur Verfügung stehen, etwa weil sie überlastet sind oder ausfallen. Und die Zuweisung der Ende 2020 frei werdenden 450 Megahertz Frequenzen sind aus Sicht des Bundes und der Behörden, die gestern anwesend waren, unverzichtbar, um dieses hochverfügbare Netz für die Sicherheitsbehörden zu schaffen. Danke.
Dazu? Bitte schön.
Da hätte ich eine Frage ans Wirtschaftsministerium. Da gibt es ja wohl Interesse aus der Wirtschaft.
Ja, ich kann gerne dazu was sagen. Also es ist, wie der Kollege gesagt hat, die Gesamtkoordinierung dieser 450 Megahertz-Frequenzen liegt ja auch bei den Kollegen im BMVI. Die Funkfrequenzen im Bereich 450 Megahertz werden bisher von der Energiewirtschaft genutzt und wie eben dargestellt, wird die Nutzung Ende 2020 auslaufen und wird dann durch die Bundesnetzagentur neu vergeben. Und wie dargestellt, haben diese Frequenzen halt verschiedene Bedeutungen, wie vom Kollegen dargestellt, für die genannten Behörden, aber auch für die Energiewirtschaft. Und die Digitalisierung der Energiewirtschaft besitzt es ebenfalls eine hohe Bedeutung.
Aber ist da ein Konflikt, dass die Frequenzen an die Netzdienste gegeben werden sollen oder stimmen Sie dem zu?
Also wie gesagt, Ende des Jahres laufen ja die bislang vergebenen Frequenzen aus und müssen dann neu vergeben werden. Und in diesem Kontext muss dann eben da eine abgestimmte Klärung herbeigeführt werden.
Dann geht es weiter mit Herrn Remme und einem neuen Thema.
Herr Seibert, ich würde Sie gerne zum Brexit fragen. Aus einem halben Jahrhundert scheidet Großbritannien heute aus. Maschinen, die Verhandlungen fast endlos. Welche Bedeutung misst die Bundeskanzlerin diesen heutigen Datum bei?
Ja, es kann keinen Zweifel geben. Der Austritt des Vereinigten Königreichs heute um Mitternacht ist ein Einschnitt für Europa. 47 Jahre, Sie haben ja gesagt, fast ein halbes Jahrhundert, war das Vereinigte Königreich ein wichtiges Mitglied der Europäischen Union. Und insofern, und das haben wir hier oft ausgedrückt, bedauern wir Deutschen, jedenfalls die Bundesregierung dieses und ich glaube auch eine große Mehrheit der Bevölkerung. Aber wir respektieren diese Entscheidung, die das britische Volk in einem Referendum getroffen hat. Es gibt ein Austrittsabkommen, in dem zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich Rechtssicherheit hergestellt wurde für die Bürger und Bürgerinnen. Das ist heute, glaube ich, ganz wichtig zu sagen. Und weitere wichtige Leitlinien vereinbart wurden für die künftigen Beziehungen. Wir setzen als Bundesregierung auch in Zukunft darauf, dass Großbritannien ein enger Partner, ein Freund ist, dass wir auf der Grundlage dieser langjährigen Freundschaft und der gemeinsamen rechtsstaatlichen demokratischen Werte, die auch die Werte Europas sind, eng zusammenarbeiten werden. Die europäische Integration hat Europa Frieden und Wohlstand gebracht. Die Europäische Union sichert uns in einer Welt, die sich ständig und schnell verändert, eine starke Stimme. Und wir sind entschlossen, diese europäische Erfolgsgeschichte gemeinsam mit den anderen jetzt noch 26 europäischen Mitgliedstaaten, die unsere Partner sind, fortzuschreiben. Die Europäische Union wird auch in Zukunft ihre Einheit bewahren und ihre Interessen geschlossen vertreten.
Herr Thorn, dazu? Bitte.
Wie sehen Sie, Herr Seibert, durch den Austritt Großbritanniens die Europäische Union geschwächt, politisch, wirtschaftlich, militärisch?
Darüber ist in den letzten Jahren so viel gesprochen worden. Wenn ich sage, wir bedauern das, dann natürlich, weil wir den Beitrag Großbritanniens zur Europäischen Union geschätzt haben. Weil Großbritannien ein starkes, ein leistungsfähiges Land ist und so eines lässt man nicht gerne ziehen. Aber wir lassen es ziehen, das versteht sich von selbst, weil dieser Entschluss in Großbritannien demokratisch zustande gekommen ist und weil wir nun über lange Zeit ein Austrittsabkommen miteinander vereinbart haben. Die Bundeskanzlerin hat ja davon gesprochen, dass bei allem Bedauern dieser Einschnitt doch auch für die europäischen Mitgliedstaaten, die übrigen EU-27, ein Weckruf sein kann. Das heißt, dass wir nun noch intensiver daran arbeiten, stark zu sein, innovativ zu sein, wirtschaftlich vorne zu liegen und die Attraktivität, die Europa zweifellos in der Welt hat, auch weiterhin zu besitzen.
Also Sie wollt dazu?
Ja, Herr Seibert, ich glaube, es gab ja die Brexit-Notfallgesetze, die zeitlich fixiert waren. Werden Sie die jetzt terminlich anpassen, zum Ende des Jahres nochmal, oder was passiert mit denen jetzt?
Naja, wir sind jetzt ja, also jetzt noch nicht, aber ab morgen sind wir ja dann in der Übergangsphase, die im Austrittsabkommen angelegt ist und die bis zum 31.12. dieses Jahres gilt. Und solange gilt das EU-Regelwerk in Großbritannien weiter. Und während dieser Übergangsphase stehen nun die Verhandlungen an über das künftige Verhältnis. Das ist das, was ich weiß nicht genau, was Sie meinen und ob das Ihre Frage beantwortet.
Nicht wirklich. Ich glaube, diese ursprünglichen Notfallgesetze waren jetzt zum 31. Januar hin datiert und müssten, so glauben wir, auslaufen. Und meine Frage ist jetzt im Prinzip, werden die dann nochmal verändert zum Ende der Übergangsfrist hin, also zum 31. Dezember?
Also es gibt zum einen das Brexit-Übergangsgesetz, was sozusagen den Fall regelt, der jetzt eingetreten ist, nämlich dass für die Übergangsphase, obwohl das Vereinigte Königreich nicht mehr Mitglied der EU ist, im Wesentlichen die Rechtswirkungen weiter gelten. Es hat darüber hinaus ja verschiedene Regelungen gegeben für den Fall, wenn der eingetreten wäre, dass das Vereinigte Königreich ohne Austrittsabkommen die EU verlässt. Die kommen in dieser Form nun nicht zur Anwendung. Es ist nun auch so, dass mit dem Austrittsabkommen, das ja, ratifiziert ist, bestimmte besonders wichtige Fragen schon geregelt sind, auch für die Zeit ab 2021. Dazu gehört beispielsweise der Status von EU-Staatsangehörigen in Großbritannien, von britischen Staatsangehörigen in der EU. Dazu gehört die Frage der finanziellen Verpflichtungen Großbritanniens gegenüber der EU. Dazu gehören andere wichtige Fragen, zum Beispiel beispielsweise auch der Status von Studierenden. Das sind Teilbereiche dessen, was mit den Regeln, auf die Sie angesprochen, geregelt worden wären. Insofern lässt sich die Situation jetzt sicherlich nicht telquel übertragen, weil es nun eben tatsächlich einen Regelungsbestand schon durch das Austrittsabkommen gibt. Und jetzt laufen eben die Bemühungen, die zukünftigen Beziehungen über das, was nun im Austrittsabkommen hinaus schon geregelt ist, hinaus im Laufe der Übergangsphase zu regeln.
Zusatz?
Ja. Das heißt aber, dieses Paket läuft jetzt einfach erstmal aus. Keine weitere Gültigkeit oder?
Also wie das genau rechtstechnisch gelöst wird, das müsste ich Ihnen nachreichen. Aber so in der Substanz ist es eben so, dass es einerseits dadurch gar nicht zum Tragen kommt, dass es das Austrittsabkommen gibt und zum anderen, dass eben einige Regelungsbereiche nun tatsächlich auch durch das Austrittsabkommen schon abschließend geregelt sind, sodass es da sozusagen ein Notfall, den man vorbeugen wollte, nun definitiv nicht mehr eintreten wird. Ja, sehr gerne.
Herr Jessen.
Können Sie, Herr Burger oder Herr Seibert, zu so etwas wie die aus Sicht der Bundesregierung Top 3 oder Top 5, der in der Übergangsphase für die Zeit 2021 zu regelnden Fragen oder Komplexen benennen?
Naja, das wird so einfach nicht sein. Es geht um die ganze Bandbreite unseres künftigen Verhältnisses zwischen den EU-27, der Europäischen Union und Großbritannien, das dann ein Drittstaat ist. Da geht es um wie eng oder etwas loser man wirtschaftlich zusammenarbeitet, wie die Handelsbeziehungen, wie der Warenverkehr, das Zollregime etc. zu behandeln ist. Es geht um die künftige Mitarbeit oder Nicht-Mitarbeit Großbritanniens an europäischen Agenturen. Also das ist ein sehr breites Feld. Deswegen ist es auch gut, wenn man mit den Verhandlungen möglichst bald und intensiv beginnt.
Zusatz?
Zusatz. Ist auch die Frage möglicher Beteiligung von britischen Militäreinheiten an EU-Missionen ein Thema? Großbritannien ist nun mal im Bereich der militärischen Möglichkeiten der großen europäischen Player, oder ist das ausgeschlossen? Das ist wirklich eine reine Anfrage.
In der Tat gibt es, glaube ich, auf beiden Seiten großes Interesse daran, die enge sicherheitspolitische Zusammenarbeit so eng wie möglich auch fortzusetzen. Natürlich unter anderen institutionellen Vorzeichen. Aber das entnehme ich auch dem Namensartikel, den der britische Außenminister heute in einer großen deutschen Tageszeitung veröffentlicht hat. Scheint mir auch das Interesse von britischer Seite groß zu sein, da weiter eng mit der Europäischen Union gemeinsam zu agieren.
Und gerade die letzten Wochen und Monate haben ja Beispiele dafür gebracht, wie nah unsere Interessen beieinander liegen, Großbritanniens und Deutschlands und Europas, wenn es um die großen Konflikte unserer Zeit geht. Das zeigt sich in der I3-Zusammenarbeit im Zusammenhang mit dem iranischen Nuklearabkommen. Das zeigt sich bei den ganzen Dossiers wie Syrien, Libyen und so weiter.
Herr Koch, bitte mit einem neuen Thema.
Herr Seibert, gestern im Bundeskanzleramt ein Treffen stattgefunden zwischen dem Bund und den Ländern zum Thema Windenergie und Solarenergie. Dabei soll es unter anderem darum gegangen sein, dass mit dieser beabsichtigten 1000 Meter Abstandsregelung Windanlagen ist und der möglichen Aufhebung des Ausbaudeckels für Solaranlagen.
Wahrscheinlich nicht so viel, wie Sie gerne von mir hören möchten. Ich kann Ihnen bestätigen, dass das Treffen stattgefunden hat und dass es genau um solche Fragen ging. Wie können wir das Ziel 65% Anteil der erneuerbaren Energien bis 2030 erreichen und all die damit zusammenhängenden Fragen, das sind Genehmigungsverfahren, das sind Planungsbeschleunigung, das sind Akzeptanz der erneuerbaren Energien in der Bevölkerung, und wie sich Versorgungssicherheit, Netzausbau, Strompreise entwickeln. Die Besprechung diente dazu, eine Sonderkonferenz der Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen mit der Bundeskanzlerin vorzubereiten, die Anfang März, genau am 5. März stattfinden soll. Und jetzt muss ich Sie um Verständnis bitten, dass wir dieses Vorbereitungstreffen jetzt nicht im Detail kommentieren, sondern dass wir uns dann sicherlich ausführlicher äußern werden, wenn es diese Konferenz der Regierungschefs mit der Bundeskanzlerin gibt.
Herr Delsch, bitte mit dazu, Herr Gabrielis.
Jetzt habe ich nur eine Verständnisfrage. Soweit ich mich erinnere, war diese Konferenz, vielleicht finde ich das nur kurz klar, schon für Januar geplant, oder war das eben dieses Treffen gestern?
Gestern war noch Januar, sogar heute ist noch Januar.
Nee, weil Sie meinen, gerade im März würde diese Konferenz stattfinden.
Ach so, nein, ich glaube, das ist ein Missverständnis. Es hieß immer, dass am 30. Januar es zu dem Treffen mit den Chefs der Staatskanzleien und der Senatskanzleien kommen wird, um über offene Fragen zur Umsetzung der Energiewende zu sprechen und dass es vorbereitend ist für ein Treffen der Kanzlerin mit den Regierungschefs und Chefinnen Anfang März. Das war eigentlich immer der Zeitplan.
Dann jetzt Herr Delfs mit einem neuen Thema, bitte.
Erst mal zu Libyen. Einmal meldet der Kreml, dass es offenbar ein Telefonat zwischen der Kanzlerin und dem russischen Präsidenten gegeben habe zum Thema Libyen. Und zweite Frage wäre, wie Sie allgemein derzeit die Vorgänge dort bewertet. Offenbar haben die Türken auch weiter. Liefern weiter Waffen und schicken auch syrische Söldner. Ist das noch im Rahmen dessen, was damals nach dem Gipfel so als den schwierigen Weg bezeichnet hat, oder sieht sie den hier angestoßenen Friedensprozess dadurch schon ernsthaft in Gefahr?
Naja, also Sie zitieren ja die Bundeskanzlerin selber. Sie hat damals am 19. Januar hier in Berlin gesagt, ich mache mir keine Illusionen, das wird eine schwierige Wegstrecke sein. Und ich denke, jeder kann verstehen, dass ein Konflikt, der sich über viele Jahre aufgebaut hat, nicht auf die Schnelle und nicht mit einer Konferenz zu lösen ist, sondern dass eine solche Konferenz in einem Prozess steht und dass es ganz besonders wichtig ist, nach dieser Konferenz jetzt immer weiter zu arbeiten und auch die Instrumente zu nutzen, die wir zur Nachbereitung der Konferenz und zur Überwachung von Fortschritten oder Rückschlägen eingesetzt haben. Das, was wir aus Libyen hören, auch das Statement der UN-Mission in Libyen über die verschiedenen Brüche des Waffenembargos dort, bereitet uns Sorge. Gestern hat der UN-Sonderbeauftragte Salameh ja den UN-Sicherheitsrat zur aktuellen Lage informiert und hat auch dabei sehr deutlich zum Ausdruck gebracht, dass es in den letzten Tagen eklatante Brüche des Waffenembargos durch mehrere Länder gegeben hat, durch mehrere Länder, die auch an der Berliner Konferenz teilgenommen haben. Wir haben natürlich keinen Anlass, an seinen Aussagen zu zweifeln und können deswegen nur alle Konferenzteilnehmer nachdrücklich aufrufen, ihre Selbstverpflichtungen einzuhalten. Und dazu gehört in erster Linie die Einstellung jeglicher Waffenlieferungen, die einen Bruch von bestehenden UN-Resolutionen darstellen.
Zusatz?
Nochmal zu dem Telefonat.
Also dazu habe ich im Moment keine Informationen für Sie. Müsste ich, wenn es was gibt, reiche ich es nach.
Herr Taufik-Mierer dazu.
Herr Burger, zu dem Thema, das sudanesische Außenministerium hat bestätigt, dass die Vereinigten Arabischen Emirate sudanische Söldner die letzten Tage nach Libyen geschickt hat. Haben Sie da irgendwelche Erkenntnisse und vielleicht eine Reaktion dazu? Und die zweite Frage auch, General Haftar hat sich geweigert, einen Vertreter an die Kommission, an die Menschenrechtskomitee treffen zu schicken, dieses 5+5-Treffen, dann auch eine gestellt mal.
Ja, also wir kennen in der Tat eine ganze Reihe von Berichten über Brüche des Waffenembargos von verschiedenen Seiten. Das ist auch Gegenstand der Beratungen im Sicherheitsrat gewesen, wie Herr Seibert gerade gesagt hat. Und es gibt ja auch eine ganze Reihe von Kontakten der Bundesregierung, auch des Außenministers, mit den verschiedenen Teilnehmern der Berlin-Konferenz, um dort darauf zu drängen, dass der Druck auf die Konfliktparteien, sich an das zu halten, was in Berlin vereinbart wurde, aufrechterhalten wird. Wir tun das auf verschiedenen Ebenen, auf vier verschiedenen Strängen. Das eine ist, dass wir im Sicherheitsrat daran arbeiten, die Ergebnisse der Berliner Libyen-Konferenz in einer Resolution zu endossieren. Es gibt parallel dazu auch jetzt schon die Vorbereitungen für das in Berlin vereinbarte Follow-up-Treffen zur Überprüfung der Fortschritte, das auf Ebene der Außenminister stattfinden soll. Das ist für Mitte Februar in Deutschland angedacht. Wir unterstützen den Sonderbeauftragten Salameh in seinen Bemühungen, den innerlibyschen Prozess voranzubringen, insbesondere auch das von Ihnen angesprochene Treffen des Militärkomitees im Format 5+5. Gleichzeitig, auch darüber haben wir hier schon gesprochen, gibt es in der EU weiter intensive Beratungen über die Frage, welchen Beitrag wir als Europäer zur Umsetzung insbesondere des Waffenembargos leisten können. Also wir bleiben auf all diesen Handlungssträngen intensiv am Ball. Wie Sie sagen und wie Herr Seibert es gerade auch schon gesagt hat, macht es uns natürlich große Sorge, dass die Berichte über Verletzungen des Waffenembargos und Verletzungen des Waffenstillstands kontinuierlich weitergehen.
Herr Jessen dazu.
Herr Burger, mit welchen Regierungen, die am Berliner Treffen teilgenommen haben, sind Sie in Kontakt, weil Sie gehört haben, dass das Embargo verletzt?
Ich kann Ihnen jetzt unabhängig sozusagen, was jeweils die Motive des einzelnen Telefonates waren, sagen, dass der Minister in den letzten Tagen unter anderem mit seinem ägyptischen und seinem Amtskollegen aus den Vereinigten Arabischen Emiraten telefoniert hat, aber es gibt natürlich auch unterhalb der Ebene des Ministers eine ganze Reihe von Kontakten und es gibt natürlich insbesondere auch über unsere Botschaft direkte Kontakte zu den Konfliktparteien in Libyen selbst, wo wir auch diese Botschaft nochmal deutlich unterstreichen. Ich würde Sie auch gerne darauf hinweisen, dass es gestern in Brazzaville ein Treffen des Hohen Komitees der Afrikanischen Union für Libyen gegeben hat, wo sich diese Staatengruppe auch noch mal sehr nachdrücklich in ihrem Kommuniqué hinter die Beschlüsse der Berliner Libyen-Konferenz gestellt hat, die Verstöße gegen das Waffenembargo und gegen den Waffenstillstand verurteilt hat und alle Parteien aufgerufen hat, das umzusetzen, was in Berlin beschlossen wurde. Das ist für uns auch ein wichtiges Signal, dass die Afrikanische Union sich hinter diese Beschlüsse stellt.
Frau Siebert mit einem neuen Thema, bitte.
Ja, eine Frage an Herrn Seibert. Es gibt einen Bericht des Handelsblatts, wonach die Bundeskanzlerin und die EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen einen Sondergipfel planen, um das Investitionsabkommen mit China zu retten.
Nein, dazu kann ich Ihnen nicht sagen, dass dieses Investitionsabkommen mit China abzuschließen ein Ziel ist, das die Europäische Union verfolgt. Das wissen Sie. Ich kann Ihnen jetzt keine konkrete Konferenz- oder Gipfelplanung dafür hier vorstellen.
Herr Delfs dazu? Mhm. Bitte schön.
Ja, in dem Bericht ist ja davon die Rede, dass solchen Treffen geplant sei, weil es dann eben die Verhandlungen zu diesem Investitionsabkommen nicht optimal laufen. Man hat die ganze Vorbereitung für den Gipfel in Leipzig im September. Einfach mal allgemein gefragt, wie bewertet die Bundesregierung bislang die Verhandlungen und auch die Vorbereitung für diesen Gipfel?
Also ich würde Sie bitten, für alles, was die Gespräche über das EU-China-Investitionsabkommen betrifft, in Brüssel bei der Europäischen Union, die ja diese Gespräche führt, die werden ja nicht bilateral zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten und China geführt, nachzufragen. Ich möchte das hier jetzt nicht bewerten, aber ein solches Investitionsabkommen abzuschließen, ist ein Ziel der Europäischen Union.
Herr Gavrilis mit einem nochmal.
Verstehe ich, aber die Vorbereitung des Treffens in Leipzig ist ja wahrscheinlich dann doch eher, denke ich mal, von der Bundesregierung, von der Bundesregierung gemacht.
Ja, nun haben wir allerdings Ende Januar. Das Treffen in Leipzig soll im September stattfinden. Der chinesische Präsident hat schon im vergangenen Jahr sein Kommen dazu zugesagt. Insofern sind wir natürlich in einem langen Prozess der inhaltlichen wie auch organisatorischen Vorbereitung.
Dann jetzt Herr Gavrilis mit einem neuen Thema.
Die griechische Regierung plant, schwimmende Barrieren, schwimmende Netze zu installieren vor den ostägäischen Inseln, um Menschen daran zu hindern, die Grenze zu überqueren. Mich würde interessieren von der Bundesregierung, inwiefern ist das aus Ihrer Sicht eine sinnvolle und gute Maßnahme?
Ich muss Ihnen sagen, dass ich diese Berichte zunächst einmal nur aus den Medien kenne und wir dazu keine eigenen Erkenntnisse haben. Nach meinen Informationen hat sich die Europäische Kommission zu diesen Berichten geäußert. Sie ist die Hüterin der Verträge, deswegen liegt das sicherlich auch in ihrer Hand. Ich habe jetzt für die Bundesregierung, der wie gesagt eigene Erkenntnisse zu diesem Punkt fehlen, keine Veranlassung, das zu kommentieren.
Zusatz,
vielleicht könnt ihr das BMI sagen. Halten Sie das für einen, in Anführungsstrichen, effektiven Grenzschutz, diese Maßnahmen?
Also mir geht es ganz genauso wie dem Regierungssprecher. Wir kennen die Medienberichte darüber. Wir haben aber keine eigenen Erkenntnisse. Uns ist weder das Konzept bekannt, was dahinter steckt, noch ob die griechische Regierung sozusagen diese Absicht verfolgt. Wir kennen die Medienberichte darüber und ich kann Ihnen insoweit sagen, dass wir bei unseren seeseitigen Außengrenzen, die wir in der Nord- und Ostsee vorfinden, diese Mittel derzeit nicht verwenden. Aber darüber hinaus kommentieren wir grundsätzlich Maßnahmen anderer Staaten ja ohnehin nicht.
Frau Busso dazu?
Vielleicht ergänzt Herr Gemini, dass Sie ja auch die Zusammenarbeit über Frontex haben, wurde damals über solche Maßnahmen geredet? Sind die erlaubt nach den Regeln von Frontex? Wurden solche Maßnahmen einfach mal,
Also mir ist nicht bekannt, dass das Bundesinnenministerium oder die Bundespolizei in Gremien über diese Art von Maßnahmen konkret gesprochen hätte. Das heißt nicht, dass solche Gespräche niemals stattgefunden haben. Ich habe einfach keine Kenntnis darüber. Und inwieweit die griechische Regierung möglicherweise in Fachgremien auch gegebenenfalls mit Frontex darüber gesprochen haben könnte, ist mir nicht bekannt.
Frau Busso, Sie hatten noch ein neues Thema?
Ja, mein Thema, das Stichwort ist der Sonntagsschutz. Der Präsident hat in der Welt in dem Interview gesagt, dass er schlägt eine Grundgesetzänderung vor, was den Sonntagsschutz betrifft. Er argumentiert unter anderem mit einem Niedergang der Innenstädte und den Schwierigkeiten des Handelns in im Onlinehandel. Auch wenn die Ladenschlussgesetze im Wesentlichen Bundesländersache sind, weil der direkt eine Grundgesetzänderung anspricht, wollte ich da einfach entweder als Wirtschaftsministerium, vielleicht Herr Seibert, können Sie auch was sagen, finden Sie den Sonntagsschutz auch problematisch, wäre eine Grundgesetzänderung?
Also ich kann von meiner Seite nur noch mal darauf hinweisen, Ladenöffnungszeiten sind Ländersache in Deutschland. Es gibt Länderöffnungszeitengesetze und damit liegt die Zuständigkeit bei den Ländern, sodass ich das jetzt hier nicht kommentieren möchte. Das stimmt, dann nehme ich diese Äußerungen zur Kenntnis, aber dennoch möchte ich es nicht kommentieren und darauf verweisen, dass die gesetzliche Regelung zu dieser Frage aktuell in der vollständigen Zuständigkeit der Länder liegt.
Frau Kollegin, bitte.
Entschuldigung, ich könnte Herrn Delfs was sagen.
Nee, Entschuldigung, eins
sorry,
nach dem anderen.
War mein Fehler. Ich wollte nur ganz kurz, ich glaube, Herrn Delfs nachreichen, der gefragt hatte nach einem Telefonat der Bundeskanzlerin mit Präsident Putin. In der Tat kann ich bestätigen, dass es heute Vormittag ein solches Telefonat gab.
Entschuldigung, Frau Kollegin, jetzt Sie bitte.
Meine Frage geht an das BMI zum Thema Dunkelverordnung. Da war im Koalitionsausschuss am Mittwoch festgestellt worden, dass bis heute ein abgestimmter Entwurf zwischen BMI und BMU da sein soll. Gibt es den? Wann wird er nach Brüssel geschickt? Wann erwarten Sie eine Antwort aus Brüssel und reicht es jetzt nicht?
Ja, das ist richtig, dass die Bundesregierung in den letzten beiden Wochen mehrere Gespräche mit der EU-Kommission geführt hat, auch auf hochrangiger Ebene, also auf Staatssekretärsebene unter anderem. Gestern hat dazu ein weiteres Gespräch auf Beamtenebene stattgefunden. Es geht darum, dass wir in Deutschland im gesamten Gebiet einen guten Grundwasserzustand haben. In manchen Gebieten ist das momentan noch nicht der Fall. Das gibt es ja den Begriff der roten Gebiete dafür. Das sind die Gebiete, die Problemgebiete darstellen. Es ist soweit, dass die Gespräche, ja, ich will noch nicht von abschließen, will ich nicht reden, aber schon sehr weit sind und wir werden in den nächsten Tagen einen Entwurf an die EU-Kommission schicken, der dann eine neue Düngeverordnung, eine aktualisierte Düngeverordnung darstellt und dann wird die EU-Kommission darauf reagieren, ob sie mit diesem Entwurf einverstanden ist, aber genau dazu waren die Gespräche ja da, dass wir da einen Konsens über einige Details noch hinbekommen können.
Genau, das kann ich so unterstreichen. Es ist ja so, dass am 15. Januar die Frist auslief für die Verbände- und Länderanhörung und die Stellungnahmen werden derzeit ausgewertet. Und wie der Kollege schon sagte, sind wir auch in engen Abstimmung mit dem BMU und haben gestern mit der Kommission vereinbart, dass wir Anfang kommender Woche einen aktualisierten Verordnungsentwurf nach Brüssel übermitteln.
Wann die EU-Kommission dann reagieren wird, das haben Sie ja gefragt, das ist eine Entscheidung, die die EU-Kommission natürlich selber trifft. Naja, wir haben ja einen klaren Zeitrahmen vorgegeben. Deutschland ist am 21. Juni 2018 verurteilt worden, weil es im Rahmen des Vertragsverletzungsverfahrens, weil seit 2008 die Nitratrichtlinie nicht eingehalten wird und ab Juni 2018 gilt eine Frist von 12 allerhöchstens 24 Monaten, jetzt befinden wir uns im Zwangsgeldverfahren, um ein Zwangsgeld zu verhindern. Das heißt, da sind nur noch ein paar Monate Zeit. Also wir müssen im ersten Halbjahr eine neue Düngeverordnung vorlegen. Die muss abgestimmt sein zwischen allen Verordnungsgebern und die muss Bundesgesetzblatt dann entsprechend auch veröffentlicht worden sein.
Genau, unser Ziel ist, dass die spätestens im April 2020 in Kraft treten kann. Aber wie gesagt, da sind wir noch in den letzten Gesprächen.
Herr Taufik-Nier mit einem neuen Thema.
Herr Burger, eine Frage zum ägyptischen Staatspräsidenten al-Sisi. Mehrere deutsche Politiker haben in den letzten Tagen die Verleihung des St. Georg-Ordens der Dresdner Oper an den ägyptischen Präsidenten scharf kritisiert. Da wurde die Menschenrechtssituation in Ägypten moniert. Vielleicht nochmal eine Stellungnahme dazu.
Diesen Vorgang habe ich nicht zu kommentieren. Da handelt es sich um eine Entscheidung eines privaten Trägers.
Dennoch, wie sehen Sie die Menschenrechtssituation momentan in Ägypten?
Über die Menschenrechtslage in Ägypten haben wir hier immer wieder geredet. Da gibt es auch keine grundsätzlich veränderte Positionierung. Sie wissen, dass wir in Ägypten, was die Menschenrechtslage angeht, Verbesserungsbedarf sehen, unter anderem bei Themen wie Meinungsfreiheit, bei der Möglichkeit, sich in Vereinen zusammenzuschließen und zu engagieren. Unsere Position ist, dass Stabilität und Sicherheit am besten gefördert werden können, langfristig in einem Umfeld, das allen Bürgerinnen und Bürgern umfassende politische, wirtschaftliche und soziale Partizipation ermöglicht. Dazu sind wir mit Ägypten auch immer wieder im Gespräch.
Herr Delfs mit einem neuen Thema.
Ich hatte eine Frage ans Finanzministerium zu einem der Beschlüsse des Koalitionsausschusses von letzter Nacht. Und zwar die Verlängerung des Kurzarbeitergeldes. Gibt es da eigentlich irgendwelche Berechnungen, wie sich das auf den Bundeshaushalt auswirken würde, zu teuer ist?
Ich kann Ihnen dazu jetzt an der Stelle nichts sagen. Ich kann das aber eventuell gerne nachreichen.
Dazu hatte sich Minister Heil gestern in der Pressekonferenz kurz geäußert, dass er davon ausgeht, das hängt davon ab, wie sehr das Mittel überhaupt in Anspruch genommen wird. Und insofern lässt sich das vorher noch nicht kalkulieren. Er hofft natürlich, es wird so wenig wie möglich genutzt, aber es lässt sich einfach noch nicht absehen.
Herr Kollege, bitte mit einem neuen Thema.
Anderes Thema, externe Beratung. Ja,
Steige ich gerne ein. Also bei uns sind ja Mittel von 154,9 Millionen zu hoch geschlagen worden in diesem Bericht. Aber erneut ist es ja so, dass bei uns Besonderheiten zu beachten sind. Allein 109 von diesen 154,9 Millionen Euro verfallen auf Unterstützungsleistungen, die durch unsere Inhouse-Gesellschaft BWI, also unseren IT-Dienstleister, erbracht worden sind. Diese Unterscheidung halten wir für durchaus angebracht und angezeigt. Bei den übrigen Summen, die abseits dieser 109 Millionen zu zählen sind, handelt es sich auch um zum Teil Dienstleistungen, die im unterstellten Bereich, also nicht BMVG, direkt veranlasst wahrgenommen worden sind. Und daher relativiert sich zumindest der Anteil für das BMVG, für den Geschäftsbereich BMVG erneut, wie das ja auch schon in den zurückliegenden Zahlennennungen zu verzeichnen war.
Ja, ich kann vielleicht ergänzen, für das BMI, das haben wir an dieser Stelle auch schon häufiger erklärt, ist es so, dass wir externe Beratungsleistungen häufig projektbezogen einsetzen. In vielen Fällen geht es dabei um IT-Projekte und Digitalisierungsprojekte, wo man einfach eine sehr spezifische Fachkenntnis braucht, um diese Projekte zu realisieren. Bei der Gelegenheit will ich darauf hinweisen, dass das Bundesinnenministerium, was solche, die Realisierung solcher Projekte angeht, zum Teil auch für die gesamte Bundesregierung tätig wird. Insofern haben wir da einen diesbezüglich übergreifenden Auftrag zu erfüllen. Und insofern ist auch jedenfalls inhaltlich begründbar, warum wir mit in dieser Spitzenposition sind. Nichtsdestotrotz, das haben wir hier auch schon mehrfach deutlich gemacht, verfolgt der Bundesinnenminister das Ziel, dass die Bundesverwaltung, das BMI, die notwendigen Kompetenzen, um eigene Aufgaben zu erfüllen, perspektivisch sich selbst aneignet. Diesen Zustand haben wir momentan noch nicht, aber das ist das erklärte Ziel.
Ja, weil ich auch angesprochen bin, auch ich kann mich diesen allgemeinen Äußerungen anschließen, je nach Bedarf und nach projektbezogen nehmen wir solchen Sachverstand in Anspruch. Auch wir haben hochkomplexe Projekte umzusetzen, die technisch und rechtlich sehr anspruchsvoll sind, und so dass wir also, wie gesagt, je nach Bedarf hier auch Sachverstand zu Rate ziehen. Als ein Beispiel möchte ich Ihnen nennen, weil das auch immer wieder diskutiert wird, ist die Autobahnreform, die größte Autobahnreform, die wir in Deutschland jemals hatten. Hier wird tief in die föderale Ordnung Deutschlands eingegriffen. Wir sind hier auf diesen Sachverstand angewiesen, um fristgerecht, so wie der Gesetzgeber das auch will, Anfang kommendes Jahres sicherzustellen, dass diese Strukturen auch funktionieren. Und dank dieser Unterstützung auch von externen Sachverständigen liegen wir hier im Zeitplan, das nur als Beispiel hier nochmal genannt.
Herr Jessen, dazu?
Herr Alter hat gesagt, dass das BMI am Aufbau eigener Kapazitäten, um das erledigen zu können, arbeitet. Gilt eine solche Strategie auch für das Verteidigungs- und Verkehrsministerium, dass wir also Inhouse-Kapazitäten bewusst ausweiten, um den Anteil von externen Aufträgen perspektivisch zu reduzieren?
Für das Verteidigungsministerium kann ich nur sagen, dass Digitalisierung eine ganz wichtige Zukunftsaufgabe ist und uns da gut aufzustellen sind, tatsächlich eben Investments im IT-Bereich erforderlich. Und die leistet nun mal unsere BWI-Inhouse-Gesellschaft.
Natürlich haben wir auch Strukturen und versuchen immer personell auch das abzubilden, was wir exekutieren müssen. Aber wie gesagt, wir haben es mit sehr komplexen Projekten zum Teil zu tun, sodass sie eben, wie gesagt, bedarfsbezogen, projektbezogen hier auch auf Sachverstand angewiesen sind zum Teil.
Zusatz?
Ja, Zusatz. Das würde man ja aber auch dem BMI unterstellen, dass das die Lage ist. Dennoch habe ich es jetzt so wahrgenommen, dass die Strategie des BMI eine bewusste ist, Schaffung von mehr internen Kapazitäten, um Beauftragung nach außen, soweit es geht, zu vermeiden. Entnehme dem jetzt, dass eine solche explizite Strategie in den anderen Ministerien nicht gefahren wird.
Ja, Strategie. Sie müssen sehen, wenn Sie ein Gesetzesvorhaben umzusetzen haben, dass Sie das natürlich auch personell abbilden müssen. Dafür müssen Haushaltsmittel eingeworben werden, dafür muss ein Personal eingestellt werden, zum Beispiel. Das wird natürlich gemacht. Je nach Gesetzesvorhaben wird natürlich auch Personal rekrutiert, und das, um das eben auch umzusetzen, das auch in den Verwaltungsstrukturen abzubilden. Aber gleichwohl gibt es Projekte, wo Sie dann auf diesen Sachverstand angewiesen sind. Das geht beides Hand in Hand.
Hey Leute, Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung, wie ihr wollt. Ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
Herr Delf mit einem neuen Thema.
Ja, noch mal eine kurze Frage an das Finanzministerium. Und zwar, dass der Finanzminister eine Geldabschaffung Geltungssteuer plant. Können Sie dazu was sagen?
Also wie üblich und daher auch heute kommentieren wir Berichterstattung im Einzelnen nicht. Ich kann Ihnen ganz allgemein Folgendes sagen. Die Passage aus dem Koalitionsvertrag ist Ihnen ja bekannt. Darin heißt es, dass die Abgeltungssteuer auf Zinserträge mit der Etablierung des automatischen Informationsaustausches abgeschafft wird. Und daran wird, wie an den anderen Vereinbarungen, auch gerade gearbeitet.
Zusatz?
Darüber hinaus ist nichts geplant.
Ich habe da jetzt nichts hinzuzufügen.
Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Ich sage Dankeschön für diesen Freitag.